Herr Hepp, wenn Sie hören von diesem Phänomen, dass zigtausende Menschen ja ihr Bild mit Regenbogenfarben einfärben, beziehungsweise jetzt ist ja schon die nächste Welle wieder im Gange, Griechenland fahren, sind jetzt wohl gerade angesagt. Beobachten Sie das eher nüchtern oder freuen Sie sich über ein solches Kommunikationsphänomen, das man wissenschaftlich beobachten kann?
Naja, erstmal ist es ein Phänomen, was man nüchtern beobachtet. Letztendlich das Interessante dabei ist, dass sich zwei Sachen überlagern. Auf der einen Seite ist es ganz klassische Identitätsarbeit, also deutlich zu machen, was ist die eigentliche oder eigene politische Meinung zu einem bestimmten Ding, zu bestimmten aktuellen Prozessen. Auf der anderen Seite hat es auch diese politischen Implikationen. Die Frage ist, wie weit gehen die? Also was sind wirklich die politischen Einflüsse, die damit entfaltet werden?
Und wie schätzen Sie das ein mit den politischen Einflüssen?
Also aus meiner Sicht muss man da relativ zurückhaltend sein. Es ist einfach eine Art und Weise der Meinungsbekundung, die ist relativ schnell geschehen. Das sind zwei Klicks im Social Web, an Social Web Plattformen. Und damit haben sie erstmal deutlich gemacht, dass sie eine bestimmte Position vertreten in der aktuellen Frage. Das ist wie wenn sie in einer Kneipe ihren Freunden sagen, hör mal her, meine Meinung zu dem Thema ist. Da sagen wir täglich in der Kneipe, bei Gesprächen in der Straße, wo auch immer. Ob sich damit die Politik geändert hat, das sei mal dahingestellt. Also das heißt, bis sich daraus ein Aktivismus entwickelt, bis sich daraus was entwickelt, was wirklich politische Folgen zeitigt, das sind noch viele weitere Schritte.
Solche Meinungsäußerungen, die kennt ja die Soziologie schon, ja, schon seit sie besteht, untersucht so Phänomene auch schon immer. Wie ist denn das aber jetzt bei so einem, ja, ich sag mal, so Massenphänomen in den sozialen Netzwerken? Wie analysiert man denn das Ganze? Braucht man dafür neue Theorien, neue Verfahren und Modelle oder reichen dafür die alten wissenschaftlichen Herangehensweisen?
Also das Erste, glaube ich, was wirklich wichtig ist, ist das, was Sie gesagt haben, dass die Phänomene, um die es hier eigentlich geht, grundsätzlicher Natur viel, viel älter sind und viel, viel weiter zurückliegen. Was sich ändert jetzt mit den digitalen Plattformen, sind zweierlei Sachen. Das eine ist, dass Dinge sichtbar werden und das andere ist, dass Daten prinzipiell dazu gesammelt werden können. Wissenschaftlich gesehen, für die Auswertung des Ganzen sind Sie mit zwei Herausforderungen damit konfrontiert. Die erste Herausforderung ist, einfach mal an die Daten ranzukommen. Das ist nämlich teilweise gar nicht so einfach. Also das heißt, bestimmte Firmen, beispielsweise Facebook, beispielsweise Twitter, behalten die Daten für sich bevor. Und es sind bestimmte Projekte, denen sie einen Zugriff auf bestimmte Daten eröffnen, was auch immer zweifelhaft ist, weil die Frage der Einverständnisse der Nutzer eigentlich vorausgesetzt werden müssen. Also man kommt da relativ schnell auch in forschungsethische Probleme ran. Das Zweite ist dann sicherlich immer auch die Auswertung dieser Daten. Also das können Sie sich recht einfach vorstellen, wenn Sie die großen Datenmengen haben. Viele der großen Datenmengen sind erstmal bedeutungslos. Bedeutungslos in dem Sinne, okay, wir wissen jetzt möglicherweise, dass so und so viele Leute ihr Facebook-Profilbild in der und der Art eingefärbt haben. Interessant werden die Daten, wissenschaftlich gesehen allerdings erst, wenn man sie in Kombination mit anderen Daten hat, die da bedeutungsvoller sind. Und da ist man wiederum bei der Problematik angelangt, liegen die Daten überhaupt in der Form vor? Und wenn sie in der Datenform vorliegen, sind da dann die entsprechenden forschungsethischen Voraussetzungen gegeben, dass man sie überhaupt auswerten kann?
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese Daten liegen vor und es gibt auch keine ethischen Bedenken, das heißt, Sie können mit diesen Daten umgehen und mit diesen Daten arbeiten, dann kann man ja erstmal sagen, ist ja toll, dass wir überhaupt so riesige Datensätze haben. Wo würden Sie denn dann sagen, sind für Sie jetzt die interessanten Fragestellungen und wie würden Sie dann vorgehen? Also können Sie da mal Beispiele nennen?
Also die interessanten Fragestellungen entstehen immer dann, wenn Sie diese Daten in einer bestimmten Reichhaltigkeit haben, in einer bestimmten Tiefe. Also all die Diskussion um Big Data ist insofern ziemlich beschränkt, weil gerade da, wo wir die großen Datenmengen haben, wir sie bisher genau nicht in der Reichhaltigkeit haben. Also das heißt, wir brauchen ja viel, viel weitergehende Informationen um die Person, über die Person, um einschätzen zu können, mit was jetzt die Änderung dieses Facebook-Profils zusammenhängt oder nicht zusammenhängt. Also aus meiner Sicht momentan, wenn man die Diskussion verfolgt, ist es würde ich sagen, erstmal relativ beschränkt noch, zu welchen Aussagen man in der Lage ist. Man kann bestimmte Korrelationen aufbauen, also bestimmte Wechselbeziehungen.
Zum Beispiel?
Man kann zum Beispiel sagen, wie sich bestimmte Dinge im Internet verbreitet haben oder welche Gruppen von Menschen möglicherweise ein solches Facebook-Profil verändert haben. Aber sie kommen da nicht an die tiefer liegenden Fragen ran. Also die Frage wäre jetzt hier zum Beispiel, naja, sind das beispielsweise Leute gewesen, die von vornherein eine bestimmte politische Meinung hatten, also beispielsweise eine bestimmte politische Haltung gegenüber Griechenland oder eine bestimmte Haltung gegenüber bestimmten Formen von Sexualität und das dann einfach auch bekundet haben? Oder gab es hier in Anführungszeichen, wie es gerne unterstellt wird, vor allem von Unternehmen wie Facebook, gewisse Effekte, also gewisse virale Effekte, gewisse Verbreitungen, eine gewisse Mobilisierung im Internet und so weiter und so fort. Und genau an solche Dinge ranzukommen, das ist erstmal nicht ganz so einfach. Und nachdem wir jetzt in der Forschung 3, 4, 5 Jahre Diskussion um sogenannte Big Data Analysen haben, ist die Ernüchterung eigentlich doch relativ groß und eine doch auch große Kritik an dieser Art der Forschung entstanden.
Wenn man nochmal das Beispiel nimmt, einfärben in den Regenbogenfarben, wäre da eine interessante Fragestellung, ob die Leute sich da einem gewissen Gruppenzwang unterworfen fühlten? Und wie würde man sowas rausfinden? Müsste man dazu die Leute ja qualitativ befragen?
Eben, das ist genau der Punkt. Sie müssten eigentlich dazu die Leute zusätzlich befragen. Das können Sie überhaupt gar nicht darüber rausfinden, wie Sie die Verbreitung, also Sie können über diese Daten in Anführungszeichen die Verbreitung der Veränderung der Profilbilder nachvollziehen. Sie können das zeitlich nachvollziehen und Sie können das in Beziehung setzen zu den weiteren Daten, die die Leute online, Facebook in dem Fall zur Verfügung gestellt haben, unter der Voraussetzung, dass sie an diese kompletten Datensätze herankommen, was praktisch gesehen eigentlich weitgehend ausgeschlossen ist. Sie können überhaupt nichts aussagen zu den Motiven der Leute. Woher auch? Dazu haben sie keinerlei Aussagen. Und das macht die Aussagekraft solcher Analysen relativ beschränkt. Also das heißt, sie haben darüber eine gewisse deskriptive Aussage, auch wenn Sie beispielsweise bestimmte Daten von Google auswerten. Sie können die Verbreitung über Google-Anfragen beispielsweise von Krankheiten nachvollziehen. Also darüber, wie häufig nach einer bestimmten Krankheit in einer bestimmten Region der Welt gefragt worden ist. Aber was in Anführungszeichen dahinter liegt, das finden Sie durch diese Daten erstmal nicht raus. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Also wenn Sie so wollen, solche sogenannten Big-Data-Analysen zu kombinieren mit Methoden, die es uns ermöglichen, diese Daten erst in Anführungszeichen bedeutungsvoll zu machen, was klassischerweise dann mit Interviews oder mit verschiedenen qualitativen Verfahren geschehen würde.
Sie klingen ziemlich desillusioniert.
Ich denke nicht desillusioniert. Ich glaube, also wie man es generell bei solchen Phänomenen hat, man hat am Anfang einen großen Hype. Alle denken, wow, die große Welt ist da machbar, die neuen Dinge sind möglich. Und dann schaut man sich an, was überhaupt umgesetzt werden kann und ist dann doch relativ schnell an einem realistischen Punkt angelangt. Also das heißt, dadurch, dass bestimmte Daten online verfügbar sind, können wir deswegen die soziale Welt nicht einfach besser erklären oder besser beschreiben. Aus meiner Sicht ist das Verhältnis eher ein anderes. Also durch solche in der Wissenschaft so bezeichnen Digital Methods, also Methoden, die wirklich auf dieser Art und Weise der digitalen Daten beruhen. Durch solche Digital Methods wird man auf bestimmte Phänomene aufmerksam. Und interessant ist es dann, wenn man, nachdem man mal auf diese Phänomene aufmerksam geworden ist, das letztendlich kombiniert mit relativ klassischen Verfahren auch, die die Sozialwissenschaften kennen und da einfach tiefer einsteigt in die Analyse. Also wenn ich ganz konkret Ihr Beispiel nehme, den Facebook-Profilbildern, naja, man stößt dabei auf ein bestimmtes Phänomen wegen mir des Online-Aktivismus, wie Online-Aktivismus in Anführungszeichen funktioniert, beziehungsweise welche Folgen dieser Online-Aktivismus haben kann. Das können Sie allerdings nur erforschen, wenn Sie vielfältige zusätzliche weitere Daten einbeziehen, also mit Leuten Interviews machen, aber beispielsweise auch sowas wie politische Parteien befragen oder Akteure in politischen Parteien befragen, um Aussagen darüber zu kriegen, inwieweit diese Parteien oder diese Akteure überhaupt auf bestimmte Online-Kundgebungen in Anführungszeichen reagieren.